Ja, schönen guten Morgen und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres täglichen Neuronews-Podcasts vom EEN-Kongress in Chicago im Rahmen unserer Roche-Nervennahrung-Podcast-Reihe. Mein Name ist Matthias Meurer und ich sitze heute zusammen hier mit meiner Kollegin Professor Kerstin Hellwig, mit der ich mich über die neuesten Neuigkeiten des Kongresses austauschen werde. Hallo Kerstin, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich auch dabei zu sein.
Bist du auch gut auf den Kongress angekommen insgesamt?
Ja, doch, ich bin ganz gut angekommen. Es gab ja doch mit der Lufthansa so ein bisschen Ärger, aber am Ende sind wir doch alle hier.
Genau. Und irgendwas, was dir besonders aufgefallen ist, ich frage immer Roben, weil der Kongress ist ja doch so ein bisschen anders als das, was wir in Deutschland gewohnt sind.
Also erstens, die Stadt ist natürlich riesig und auch die Entfernungen sind noch mal größer, als es sonst schon bei anderen EENs war. Letztes Jahr in San Diego, das ist deutlich kleiner, man trifft auch mehr Leute, finde ich. Und die Puppies gab es letztes Jahr auch schon, die waren jetzt dieses Jahr auch wieder da. Was mir aufgefallen ist, dass ich glaube, dass sie das wirklich ernst meinen mit der Brain Health für alle. Auch für ihre eigenen Kongressteilnehmer. Und dass es schon eine wilde Mischung ist. Erst belächelt man das jetzt vielleicht alles ein bisschen, auch mit diesen Wellness-Hubs und Yoga schon morgens und diesen Hundewelpen. Aber ich glaube schon, dass sie sich Gedanken machen, auch tatsächlich um die Gesundheit ihrer Ärzte und wie sie das authentisch vielleicht nach draußen tragen, diese Idee von Brain Health.
Ja, es ist zusammen, wir hatten es ja eben schon gehabt, diese Mischung aus eigentlich Trivialitäten und eigentlich schon hochkarätigster Wissenschaft, die man teilweise kriegt, nimmt natürlich auch eine große Menge an Leuten mit. Ne? Und es ist ja auch gut besucht, muss man sagen. Ne?
Auf jeden Fall. Aber es ist wirklich so weitläufig, dass man trifft immer wieder welche, aber es ist schon ein Riesenkongresszentrum hier.
Und du hast wirklich heute Morgen Tennis gespielt?
Ich habe wirklich heute Morgen Tennis gespielt. Sonst gehe ich auf der AEN immer zum Yoga. Das ist früh, das kommt meinem Jetlag zu Pass. Aber in den USA gibt es tatsächlich umsonst Tennisplätze, wenn man einigermaßen robuste Knie hat, weil man auf Stein spielt. Und in Chicago sind die besonders toll. Die habe ich in einem Urlaub vor ein paar Jahren entdeckt. Und jetzt mein Hotel 5 Minuten davon entfernt, sodass ich Schläger mitgenommen habe. Und in so einem riesen Koffer und tatsächlich auch mit so ein paar Kolleginnen, die auch spielen.
Also du hast definitiv für deine Brain Health das Richtige getan.
Ja, genau. Also das wollte ich überhaupt noch sagen. Es gab so ein paar Studien, die sind ja auch durch die Laienpresse gegangen, dass Tennis die Langlebigkeit verbessert, so die Sportart ist. Warum das so ist, keine Ahnung, ich habe auch darüber nachgedacht, vielleicht verschiedene Aspekte, zum einen irgendwie natürlich dieses Psychologische, dann aber auch Social-Faktoren und vielleicht auch so ein High-Intensity-Aspekt immer. Ne? Du rennst ja los, dann stehst du wieder, je nachdem wie gut du bist, musst du mehr rennen, ich muss mehr rennen.
Ich glaube, ich muss dann mit Tennis anfangen. Ich war nur laufen und wahrscheinlich die Lebensdauer meiner Knie verkürzt dabei. Lass uns kurz über den Kongress sprechen. Gestern war MS-Session, Verleihung des Sisselpreises an Ludwig Kappos. Du warst da, ne?
Ja, genau. Ich war da, habe mich so ein bisschen an die ECTRIMS Pregnancy Sessions erinnert, weil der Raum viel zu klein war. Es sind ganz viele nicht reingekommen, muss man sagen. Und Herr Kappos hat einen schönen Übersichtsvortrag gehalten, überhaupt über die Entwicklung der kompletten MS-Therapie, die er jetzt schon seit sehr vielen Jahren begleitet hat, auch schon mit dem Ursprung in Würzburg mit Herrn Mertens, der einer der ganz frühen Pioniere war, nicht nur in der Myasthenie, sondern auch in der MS, Immuntherapien einzusetzen und hat dann eben den Weg aufgezeichnet von den frühen Immuntherapien, also unseren Injectables, bis jetzt nachher hin zu den hocheffektiven Therapien, die im Prinzip Pira demaskiert haben durch die hohe Effektivität. Also das haben wir ja dann vom Ocrelizumab gelernt und jetzt eben, klar, also eigentlich weiß man das schon lange, auch schon seit Charcot, dass es auch neurodegenerative Aspekte hat als Erkrankung, aber dass wir da irgendwo nochmal ran müssen.
Vielleicht, ne? Ja, nicht so früh. Ne? Also die Arbeit war ja schon bahnbrechend von 2020, wo er letztlich gezeigt hat, dass das ja schon bei schubförmigen Patienten eigentlich eine große Rolle spielt. Wir hatten ja vorher eigentlich gedacht, das ist eher doch was, was mehr in den späten Phasen passiert, diese Degeneration. Klar, immer begleitend, aber eigentlich von der Rolle her vielleicht doch nicht so früh, wie er belegt hat. Also ich fand die Arbeit schon sehr, sehr augenöffnend irgendwo.
Ja, das finde ich auch, aber es zeigt auch nochmal, also das Spannende ist doch zu sehen, wie weit wir gekommen sind. Na, er hat dann tatsächlich noch ein paar alte Slides gezeigt von den ersten Studien und was Alzheimer Neurodegeneration ist hier auch ein Riesenthema auf dem Kongress. Mich erinnert diese ganze Geschichte auch so ein bisschen an unsere erste MS, an unsere ersten MS-Anfänge und zumindest bei der schubförmigen MS sind wir ja wirklich sehr weit gekommen.
Das kann man definitiv sagen, ja.
Und das wird nochmal ganz klar auch in diesem Vortrag. Und klar, jetzt geht es darum, Studien zu designen, die auch Progression eben, in denen man Progression angehen kann und ja, im besten Fall vielleicht sogar Remyelinisierung.
Ja, das ist sicherlich das die nächste Challenge. Und es stimmt, wenn man so die Alzheimer-Forschung vergleicht, auch mit den Reduktionszahlen, das erinnert so ein bisschen an den Beginn eigentlich auch der MS-Therapie, wie das eröffnet wurde. Ich glaube, da wird sich 30. auch einiges tun. Ja, genau. Okay.
Also ja, das war die Distelpreis. Da gab es natürlich noch einen kleinen Empfang. Das war auch ganz schön. Auch noch ein paar persönliche Worte. Und also ich fand das einen ganz schönen gestrigen Tag. Naja, was hast du heute gemacht?
Ich war in der Plenarsitzung Frontiers in Neuroscience. War echt sehr, sehr anspruchsvoll. Aber ich habe einen Vortrag gehört, den finde ich auch klinisch wahnsinnig interessant. Deswegen würde ich den auch ganz gerne teilen. Ich weiß nicht, ob dir diese spätmanifeste spinocerebelläre Ataxie vom Typ SCA27B bekannt war. Mir war das bisher nicht. Also ich hatte die nicht so auf dem Schirm. Wurde wohl auch kürzlich erst beschrieben und ist eben so eine Ursache für eine spät auftretende Ataxie. Genetisch durch so ein GAA-Repeat für das Fibroblastenwachstumsfaktor 14-Gen zurückzuführen. Und wenn du mehr als 300 Repeats hast, dann erkrankst du halt daran. Und dieser Wachstumsfaktor ist vor allen Dingen wohl im Kleinhirn auch relevant, also wird überall im Hirn exprimiert, aber besonders im Kleinhirn. Und wenn du halt da einen Defekt drin hast, dann hast du diese zerebelläre Degeneration. Und das Interessante ist, man hat es lange nicht gewusst, dass das wahrscheinlich nicht sporadisch ist, sondern es sind wahrscheinlich viele Patienten, die auch so als MSAC klassifiziert worden sind. Weil wenn du das vom Vater vererbt kriegst, dann gehen deine Repeats runter. Und wenn du es von der Mutter vererbt bekommst, gehen deine Repeats hoch. Fand ich extrem spannend. Das heißt, du hast nur in 60% eben wirklich so eine klare Familienanamnese, eine autosomal dominant vererbten Erkrankung, wie bei den SCAs das ja normalerweise der Fall ist. Und das fand ich schon froh, dass ich verstanden habe, dass das so läuft, aber extrem interessant. Und klinisch beginnt das halt spät im Leben, so zwischen 30. und 60. Lebensjahr. Und das fand ich jetzt total spannend, weil ich glaube, dass wir das gar nicht so selten in der Notaufnahme vielleicht sogar sehen oder differenzialdiagnostisch in Betracht ziehen müssen, dass 50% dieser Erkrankten, gerade wenn es früh anfängt, so in den 30ern, eben mit so episodisch-ataktischen Symptomen kommen, die sehr an eine Vestibulopathie erinnern. Also die können sogar so schlimm sein, dass sie manchmal in der Notaufnahme aufschlagen mit dem Bild einer Vestibulopathie, aber eben nichts gefunden wird in die Richtung. Und getriggert wird das eben durch alkoholkörperliche Anstrengung, Koffein. Also hat so in der Vorlesung auch berichtet, wie das ist, dass man so jemanden eben anstrengen kann und dann fängt er auf einmal an zu lallen und auch ataktisch zu laufen. Fand ich extrem spannend. Und so klinische Leitsymptome ist eben Downbeat-Nystagmus, 65% der Fälle. Also ich hatte schon so ein bisschen auch diese Situation Notaufnahme vor Augen, wenn man so jüngere Patienten hat, die so mit irgendwas reinkommen, wo man so gar nicht genau weiß, in welche Richtung das geht. Ja.
Also das ist total spannend, weil du das sagst. Ich musste das letztens, und das ist noch gar nicht lange her, vor 3 Wochen habe ich es nachgeguckt, weil ich tatsächlich einen Patienten habe, der wahrscheinlich diese Art der Ataxie hat. Der wurde jetzt genetisch getestet, aber sein Bruder, bei dem ist es schon nachgewiesen. Und haben die was zur Therapie gesagt?
Ja, genau, weil das ist so wesentlich. Deswegen sollten wir es eben auch kennen, diese Erkrankung, weil die nämlich auf 4-Aminopyridin, 2x10 Milligramm, extrem gut anspricht. Die ist
ich
darunter.
Ich habe tatsächlich, das ist wie Licht an, Licht aus. Ich habe diesen einen Patienten Off-Label-Antrag gestellt. War nicht meine Idee, sondern die der Spezialataxie-Sprechstunde. der ist jetzt auch lebenslang genehmigt und der spricht super darauf an.
Ja, also das ist genau das, was okay. er sagt und deswegen ist das auch so wichtig. Also ich hatte es, ist ja auch nicht mein Thema, nicht so auf dem Schirm, aber ich fand es auch, wie es dargestellt war, echt eine sehr, sehr, sehr schöne Vorlesung, muss man sagen. Aber ich habe gehört, du hast was über Hormone gehört.
Ja,
was
muss
auch,
ich. Ne? Musst du. Gehört irgendwie erzähl. Dazu, dass ich das mache. Bei den Hot Topics gab es so eine, gab es eben zwei Vorträge zu Hormonersatztherapien und der Auswirkung auf die Kognition. Also Menopause ist sowieso auch ein größeres Thema hier gewesen, gab kleinere Kurse dazu auch nochmal. Auch selbst wenn du Migräne hattest oder schon mal einen Hirninfarkt, dass man topische Östrogene geben kann, keine hochdosierten oralen Östrogene. Also da gibt es auch Kurse dazu. Aber jetzt bei den Hot Topics gab es so eine Battle zwischen der Rhonda Voskuhl, ist ja eine MS-Frau, die auch viel zu Tierversuchen gemacht hat. Sie ist eine klare Verfechterin, hat allerdings auch eine Firma, die heißt Cleopatra RX, die Estriol vertreibt. Estriol ist eher so das Schwangerschaftsöstrogen, was an Beta-Rezeptoren andockt, weniger assoziiert ist mit Krebserkrankungen und dazu beitragen soll, dass es eben die Kognition verbessert. Die haben mal 2016 auch ganz hochrangig publiziert, so eine Phase-2-Studie gemacht, Estriol mit Placebo und Glatiramer-Acetat, beim Lancet Neurology veröffentlicht, ansonsten viele Tierexperimente. Sie hat aber zum Schluss nur noch ein Slide gezeigt. Also sie ist klar dafür, dass alle Frauen quasi Estriol nehmen sollen, um eine bessere Kognition zu haben, hat aber noch keine klaren neuen Daten gezeigt, sondern nur so einen Slide mit einer Publikation, die an der Review ist. Ne? Hintergrund ist der, dass zwei Drittel der Frauen auch alterskorrigiert mehr Alzheimer kriegen als Männer. Also zwei Drittel der Alzheimer-Patienten sind Frauen, würde ich sagen. Und auch alterskorrigiert gibt es da einen Effekt. So, und dann war die zweite Kollegin, die ich vorher nicht kannte, Pauline Markey, die tatsächlich eine der ersten RCTs gemacht hat. Und ich habe eure Folge von gestern angehört mit dem Philipp, mit dem Impfen. Die Frage ist ja immer bei diesen Observational Studies, was ist da für ein Bias drin, wofür du nicht korrigieren kannst. Und das ist auch tatsächlich, wer nimmt denn Östrogene? Da ist wahrscheinlich so ein Healthy Woman Bias. Die gehen zum Arzt, die haben eine Krankenversicherung, die machen mehr Sport, die kümmern sich darum. Und so war das wahrscheinlich in diesen alten Beobachtungsstudien, dass man vielleicht eher einen Effekt gesehen hat in diesen ganzen RCTs. Und die wurden immer weiter verfeinert. Also erstmal eine kleine Sample Size. Dann hat man gedacht, naja, okay, vielleicht stimmt das Zeitfenster nicht. Wir müssen hier früher anfangen. Man hat eigentlich keinen Effekt auf die Kognition gesehen. Also es ist tatsächlich so, dass außer es wird in einem RCT bewiesen, dass das Estriol da im Vergleich zu Placebo einen Effekt hat, kann man es nicht einsetzen als eine demenzprotektive Therapie oder auch nicht als eine symptomatische Therapie, würde ich sagen.
Wo tendierst du eher hin? Zu welchem Alter?
Also klar, ganz klar sollen alle Frauen, auch unsere neurologisch kranken Frauen, eine Hormonersatztherapie bekommen und ganz viele Symptome, die so, ja, weiß ich nicht, zwischen Mitte 40 und Mitte 50 auftreten, sind nicht immer auf die grundneurologische Erkrankung zurückzuführen, sondern wirklich perimenopausal.
Das wird ja immer mehr diskutiert, genau. Hm.
Die sollen das bekommen, auch Frauen mit einer multiplen Sklerose. Was tatsächlich wissenschaftlich noch aussteht, ist die Frage, wenn du diese Hot Flushes hast, die können ja auch nachts auftreten, dann schläfst du schlecht, das kann ja auch die Kognition verbessern. Wenn du das reduzierst, inwieweit du dadurch auch die Kognition verbesserst. Das gibt's noch nicht, aber wichtig ist, dass sie das bekommen sollen. Aber ich würde auch dazu tendieren, es nicht als eine prophylaktische Therapie zur Kognitionsverbesserung einfach einzunehmen.
Und wahrscheinlich noch echt mehr Wissenschaft auch dazu, was bewirkt wird. Ne?
Ja, Also wir können nicht nur über Frauengesundheitssachen sprechen. Du hast mir das ja eben schon erzählt, dass du fasziniert warst auch von den genetischen.
Ja, ich finde Gentherapie, das steht auch ziemlich im Mittelpunkt. Und das ist ja was hier gar nicht so letztlich wahrscheinlich auch auf dem Schirm haben, weil wir als Erwachsenen-Neurologen natürlich die Krankheitsbilder auch nicht haben, die jetzt zunehmend zur Gentherapie kommen. Ich habe auch in dieser Frontiers-Session noch einen Vortrag über das Dravet-Syndrom gehört. Und ich muss sagen, ich habe in dem Zusammenhang das erste Mal von Poison Exons gehört. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt oder ob du davon gehört hast. Gut, da bin ich nicht alleine. Also es sind im Prinzip Teile in der mRNA, die letztlich vorzeitig Stopp-Codons einbauen und dadurch natürlich dann da auch zu einer verminderten Produktion von Protein führen. Und was die machen im Moment, ist letztlich für das Dravet-Syndrom auch mit Antisense-Nukleotiden eben diese Stopp-Codons, diese Poison-Exons zu blockieren und haben dadurch wirklich einen Erfolg gehabt, dass eben die Anfälle, was ja wahnsinnig therapierefraktär ist, das Dravet-Syndrom runtergeht. Und eigentlich die tolle Information daran war, dass man dachte, das ist selten, aber wahrscheinlich jetzt so mit diesen ganzen Genom-Screens ist das eine Situation, die in ganz, ganz vielen Genen vorkommt. Also wahrscheinlich diese Idee, eben Genregulation dafür zu benutzen, um eben Proteine wieder besser verfügbar zu machen, wo sie fehlen, eben durch irgendwelche Defekte, das scheint ein Konzept zu sein, was da sehr erfolgsversprechend ist. Also ich fand das sehr beeindruckend, was die da geschildert haben. Auch wieder eigentlich was ja, uns so ein bisschen natürlich fernliegt, weil wir mit den Krankheitsbildern auch wenig zu tun haben, haben ja mehr die Neuropädiater, aber im Endeffekt schon extrem spannend. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich von Genetik tatsächlich nicht so viel Ahnung habe. Aber wo wir gerade bei Neuropädiatern sind, da gab es ja auch zumindest, und da hast du ja auch, glaube ich, Infos, was die Operetta-Studie angeht für letztlich MS im Kindesalter, ne?
Ja, also die Operetta-Studie ist die Studie, die Ocrelizumab im Vergleich zu Fingolimod untersucht hat in so einem Non-Inferior-Design. Und hier meine Praxis ist jetzt auch in der Nähe einer großen Kinderklinik in Datteln, die viele Kinder mit MS behandeln. Und ich habe gesagt, wenn die ausgespült werden, das ist ja für Kinder häufig schwierig und auch für die Neuropädiater so eine gute Transition hinzukriegen, dass ich die gerne nehme. Und das wird nochmal ganz klar, wie hoch die Krankheitsaktivität ist. Und viele kriegen jetzt schon auch Fingolimod, aber viele, die ich übernommen habe, haben trotzdem immer nochmal wiederkehrende Kernspinnenaktivitäten. Wenn man an dieses Paper denkt, bei dem der Heinz Windel auch beteiligt war, diese ganzen MS-Studien letztes Jahr in Nature veröffentlicht. Da hat mir auch gesehen, zu diesen Advanced MS-Studien kommst du entweder mit Schüben oder neuer MR-Aktivität. Das heißt, muss reduziert werden. Und das hat Operetta nochmal ganz schön gezeigt. Also erstens war es klinisch nicht inferior zum Fingolimod. Aber in Zahlen ausgedrückt nochmal, wenn man die Schubraten anguckt, hatten die Fingolimod-behandelten Kinder ungefähr alle 6-7 Jahre einen Schub und die Ocrelizumab-behandelten Kinder alle 50-60 Jahre einen Schub. Und was aber auch nochmal rausgekommen ist, dass die Gadolinium-anreichernden Läsionen signifikant reduziert waren unter dem Ocrelizumab. Und bei allem, was wir wissen, mit früher effektiver Therapie können die Kinder, glaube ich, echt ganz gut davon profitieren.
Vor allen Dingen die so hochinflammatorisch sind. Ne? Ist ja bei den Kindern ja schon nochmal eine andere Nummer fast als bei Erwachsenen. Aber Kerstin, wo ich dich da habe, du hast ja auch einige eigene Projekte hier jetzt auf dem EEN. Vielleicht kannst du dazu noch was erzählen?
Ja, also sind ein paar Sachen. Morgen stelle ich ein Poster vor zu NMOSD-Schwangerschaften, die wir auch zu Hause im NEMOS-Register zusammengetragen haben und MOGAD. Ungefähr 80 Schwangerschaften hatten wir für dieses Poster zusammengetragen. Das ist schon eine der größten Kohorten, die es gibt, auch wenn man es mit der Literatur vergleicht. Schwangerschaftsausgänge waren, wie man es erwartet hätte, aber auch keine erhöhte Fehlgeburtenrate und so. Das wird ja auch immer noch mal diskutiert bei der NMOSD. Ich fand, dass wir obwohl viele behandelt wurden, immer noch relativ viele Schübe gesehen haben. Und da müssen wir noch mal ein bisschen besser ins Detail gehen, ob die Behandlung zum Beispiel mit Rituximab noch nicht lange genug war. Waren auch wirklich einige Schübe noch, obwohl die vorbehandelt waren mit Rituximab. Ob die B-Zellen wiedergekommen sind, ob wir da Prädiktoren finden. Und was wirklich auch nochmal, was wir brauchen, ist so eine internationale Zusammenarbeit zu den neuen Therapien. Wir hatten unter Satralizumab eine Tocilizumab, Ravulizumab und Inebilizumab, aber das sind einfach nur Einzelfälle. Ne? Und da muss man zusammenarbeiten. Und eine weitere Studie, die noch vorgestellt wird, ist Minore und Sopranino nochmal mit abgedateten Daten, auch mit Impfantworten und der Kleinkinderentwicklung. Minore war ja die Studie zur Sicherheit bei Ocrelizumab-Exposition 6 Monate vor der Schwangerschaft oder im ersten Trimenon. Ohne weitere Sicherheitssignale mit einer guten Impfantwort und Sopranino, das Still-Pendant, letztlich auch mit wirklich guten Ergebnissen, auch was Impfantworten betrifft. B-Zellen sind normal und bei Sopranino wirklich nochmal das Tolle, dass Ocrelizumab, obwohl die Kinder die Milch getrunken haben, in der ein bisschen Ocrelizumab nachzuweisen war, kein Ocrelizumab im Serum des Kindes nachweisbar war. Also das ist jetzt zum ersten Mal in einer wirklich größeren Studie der Beweis, dass reife Neugeborene monoklonale Antikörper degradieren, auch in ihrem Magen-Darm.
Ja, da hatte man ja immer so ein bisschen Angst, aber letztlich dann schon ziemlich bahnbrechend, dass man darunter ja dann wahrscheinlich auch stillen darf und kann. Ne?
Ja, unbedingt ist unbedingt. Ja auch im Label, aber das sind eben nochmal die abgedateten Daten, die jetzt gezeigt werden, wobei unser europäisches Label ja schon angepasst wurde, das amerikanische aber noch nicht.
Alles klar. Du, vielen Dank, dass du uns da noch mitgenommen hast, jetzt auch schon zu den Studien. Ich denke, wir sind am Ende schon wieder unserer Folge. War super, dass du da warst. Vielen Dank. Und ich wünsche dir absolut viel Spaß beim Tennisspiel morgen früh.
Ja, danke schön. Und dir beim Rennen. Tschüss.
Danke. Ja, das war unsere heutige Ausgabe der Neuronews-Updates vom EEN-Kongress aus Chicago. Sie finden die Neuronews sowie alle weiteren Nervennahrung-Episoden auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple, Spotify, Google und Co. Oder einfach nach Nervennahrung-Podcast googeln. Wir melden uns dann morgen wieder mit der dritten Neuronews-Update-Folge. Bis dahin sage ich Danke an meine Kollegin Kerstin Hellwig, freue mich auf morgen, tschüss und bis dahin.